Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Herzlich willkommen zu Breitband. Mein Name ist Vera Linz.
Und mein Name ist Markus Richter und wir befassen uns heute in dieser Ausgabe von Breitband mit Netzpolitik. Ein Thema, das auch in dieser Woche wieder durch neue, noch schlimmere Snowden-Leaks noch einmal Auftrieb bekommen hat.
Aktuell wird in Berlin demonstriert für mehr Datenschutz und gegen Überwachung. Freiheit statt Angst heißt die Kundgebung und unter diesem Namen finden seit 2006 regelmäßig Großdemonstrationen statt. Nach Veranstalterangaben sollen bereits tausende Menschen in Berlin auf der Straße sein und zumindest die vergangenen Jahre haben gezeigt, digitale Politik ist für einen Teil der Bevölkerung ein Thema, das ihm auf dem Herzen brennt.
Und es ist ja bald Bundestagswahl, kein Wunder also, dass die Netzpolitik da auch in den Wahlprogrammen vorkommt. Aber wer liest schon Wahlprogramme? Die sind ja so ein bisschen wie diese AGBs bei Verträgen, die man unterschreibt, lang und unübersichtlich. Und wenn man irgendwie kann, drückt man sich dann doch rum und gibt sich irgendwo eine Zusammenfassung. Obwohl man doch lieber reinschauen sollte. Wir schaffen heute Abhilfe und haben uns zwei Experten ins Studio eingeladen, die sich mit den Wahlprogrammen genauer befasst haben, unter dem Blickwinkel, was die Parteien für das Internet planen.
Im Anschluss an unser Gespräch schauen wir in den Medien und Meinungen auf die Demo Freiheit statt Angst, also was da gerade los ist, und machen anschließend einen Ausflug nach Linz, nach Österreich. Dort findet gerade die Ars Electronica statt, das Festival für Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft, von dem wir hier alljährlich bei Breitband berichten. Total Recall heißt es dort in diesem Jahr und wir haben uns vor Ort umgeschaut.
Und es gibt natürlich wieder Netzmusik, die kommt diese Woche von Barbara Halammer. Und da gibt es kruden Psychedelic Folk aus Brüssel, wunderbar pathetische Musik aus Indonesien und gebrochen bassige Beats aus Österreich. Also eine kleine Weltreise und die beginnt heute in Deutschland. Orientalisch unterlegte Beats von Jesus erschienen auf dem slowakischen Netlabel Gergas. Hier ist Jesus mit Begin.
Ready, set and begin. Begin. This is the way it goes down.
Breitband Topic.
In 15 Tagen ist Bundestagswahl und erstmals spielen in den Wahlprogrammen auch netzpolitische Themen eine größere Rolle. Nun hat vielleicht nicht jeder die Geduld, sich durch seitenlange Wahlprogramme zu kämpfen. Deshalb wollen wir heute einen kleinen Überblick über die Positionen der großen Parteien geben. Und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die sich ausführlich damit beschäftigt haben.
Die erste ist Anne Roth, in Netzkreisen durch Blogbeiträge zum Thema Überwachung bekannt geworden, mit der sie auch persönlich Erfahrungen gemacht hat. Zurzeit arbeitet sie beim Tactical Tech Collective, einer Organisation, die über netzpolitische Themen und Herausforderungen aufklärt.
Steffen Wenzel ist Gründer und Chef der Plattform Politik Digital, die sich mit digitalen Medien und politischer Kommunikation beschäftigt. Herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo.
Aufgeteilt haben wir unsere Runde hier in vier Themenbereiche und wir beginnen mit dem, was uns in den letzten Wochen am meisten beschäftigt hat, mit der Überwachung des Internets und dem Datenschutz.
Auf deutschem Boden haben wir im Augenblick keinen Anlass zu sehen, dass die NSA flächendeckend Deutsche ausspioniert.
Informationen sind ja was sehr Sinnvolles und was sehr Gutes. Aber man muss natürlich wissen, was kann ich damit anfangen.
Nur der Staat kann uns auch gegen diese Art von Cyberwar-Attacke aus dem Ausland schützen.
Dass sich noch mehr Menschen in Deutschland darüber Gedanken machen, ihre eigene Kommunikation auch im Netz noch sicherer zu machen.
Sagt Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich über Verschlüsselung mit Blick auf die NSA-Affäre. Sich selbst durch Verschlüsselung schützen, statt der Politik zu vertrauen, wenn das ein Innenminister schon fordert, dann muss es ja schon ganz schön schlimm bestellt sein. Aber die neuesten Enthüllungen zeigen, dass die Geheimdienste Verschlüsselung auch teilweise umgehen können. Sie haben große Teile der Sicherheitsstruktur des Netzes unterwandert und ausgehöhlt. Steffen Wenzel, welche Partei kann denn Ihrer Meinung nach am besten mit diesem NSA-Skandal umgehen und warum?
Ich glaube, keine Partei kann damit wirklich gut umgehen, weil sie natürlich erstmal alle Parteien, bis auf vielleicht die Regierungsparteien, wenigstens alle Oppositionsparteien, schockiert sind. Also wie auch viele Bürger auch davon schockiert sind. Es ist in vielen Parteien noch gar nicht so richtig angekommen und es kommen ja auch immer wieder neue Entdeckungen dazu und wir werden einfach noch sehen, was die politischen Konsequenzen davon sind.
Aber hat sich das denn im Wahlprogramm schon niedergeschlagen?
Die NSA-Affäre kam ja später, als die netzpolitischen Wahlprogramme fertig sind. Niedergeschlagen hat sich diese Affäre natürlich jetzt noch nicht. Und es wird auch spannend sein zu beobachten, was natürlich auf europäischer Ebene dazu passiert.
Da passt es ja dazu, dass die Parteiprogramme noch nicht so ganz aktuell sind, dass Sie Anne Roth schon mal nachgefragt haben, wie denn die Bundestagsparteien umgehen würden mit diesen Leaks von Edward Snowden, was sie unternehmen würden, wenn sie in der Macht wären. Sie haben Antworten bekommen. Welche und was sind die Unterschiede?
Ich habe zunächst Antworten bekommen von den ganzen kleinen und Oppositionsparteien. Die SPD hat dann noch nachgeschoben. Die CDU hat leider nicht geantwortet. Aber da wissen wir ja von Herrn Pofalla und von Herrn Friedrich, dass sie da eigentlich finden, es gibt kein Problem und die Affäre sei aufgeklärt. Alle Parteien ansonsten sind sich wenig überraschend einig, dass genau geprüft werden muss, was eigentlich passiert. Und das, denke ich, weiß ja im Moment tatsächlich niemand so richtig. Und in unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der Meinung, dass bestimmte Abkommen im Moment ausgesetzt oder überprüft werden müssen, also beispielsweise das SWIFT-Abkommen, das Fluggastabkommen, also verschiedene Abkommen zwischen Europa und den USA, bei denen persönliche Daten übermittelt werden und das soll eben erstmal gestoppt oder zumindest ausgesetzt werden, so ein bisschen, also Grüne und Linke wollen eher stoppen, FDP, SPD wollen eher prüfen und überlegen, wie es weitergeht. Auch das geplante Freihandelsabkommen ist da im Gespräch, da soll auch unbedingt dieser Teil Datenschutz noch mal stärker drin vorkommen. Das EU-Datenschutzabkommen sagen auch, alle muss dringend noch mal überprüft werden und deutlich verschärft werden in der Richtung. Da sind sich alle relativ einig. Wo es deutliche Unterschiede gibt beispielsweise, ist daran, dass die Linke sagt, Geheimdienste sollen vollständig abgeschafft werden. Das ist auch keine neue Position. Die gehört da jetzt natürlich mit dazu. Bei der Frage beispielsweise, wie denn konkret in Deutschland verhindert werden soll, dass NSA und der britische Geheimdienst GCHQ in der Form weiter Daten abschöpfen, gibt es durchaus auch Unterschiede. Die Grünen sagen, da muss mit den US-Konsulaten, die hier vor Ort vermutlich auch an der Spionage beteiligt sind, gesprochen werden. Und die SPD bleibt da sehr vage. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Die FDP beispielsweise betont, dass Wirtschaftsspionage ein Problem ist. Das spielt bei den anderen nicht so die Rolle.
Die Linke will die Geheimdienste abschaffen, dass die Geheimdienste besser kontrolliert werden sollen. Das fordern alle Parteien. Steffen Wenzel, wie realistisch ist das denn überhaupt? Oder ist das ein reines Wahlkampfversprechen?
Naja, die Linke hat ja auch zurzeit keine Regierungsoption, deswegen weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Ich weiß auch gar nicht.
Ich meine auch, die besser kontrollieren zu wollen, die Geheimdienste. Ist das ein realistisches Vorhaben?
Also man sieht ja, dass es nicht realistisch ist, in den USA selbst es besser zu kontrollieren. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich, vermute und hoffe ich, dass wir in Deutschland noch eine relativ gute Kontrolle der Geheimdienste haben. Bei allen Problemen, die wir dort haben, glaube ich, dass es in anderen Ländern schlimmer aussieht. Das heißt nicht, dass wir da nicht besser werden müssen, ja, wie die Kanzlerin wahrscheinlich sagen würde. Aber ich glaube, dass wir uns immer noch da in einem Rechtsstaat befinden.
Ja. Würde ich gerne lebhaft widersprechen wollen. Ich halte die Kontrolle der Geheimdienste in Deutschland für absolut unzureichend. Also der gesamte Komplex Verfassungsschutz, das gehört ja auch mit zu den Geheimdiensten, ist im NSU-Prozess jetzt sehr deutlich geworden, dass die überhaupt nicht funktioniert. Und da sich an den Strukturen auch nichts Wesentliches geändert hat, also wird durchgehend und inklusive auch von dem gerade verabschiedeten Bericht des Untersuchungsausschusses zum Verfassungsschutz moniert, dass es da unglaublich viele Defizite gibt. Und was jetzt den BND und MAD, also die Auslandsgeheimdienste angeht, da wird auch durch alle Parteien, zumindest bei den Kleinen, gesagt, die Kontrolle geht eigentlich so nicht. Da gibt es nur das parlamentarische Kontrollgremium. Sämtliche Mitglieder dürfen mit niemandem darüber sprechen, was sie da hören, auch mit ihren Mitarbeitern nicht. Sie dürfen keinerlei Informationen nach außen geben. Das heißt, es gibt faktisch keine parlamentarische Kontrolle.
Wir sprechen gleich hier bei Breitband weiter über einen weiteren Aspekt, nämlich das Thema Breitbandausbau und Netzneutralität. Bevor wir dazu kommen, noch ein kleiner Ausflug von der deutschen Datenschutzdebatte hin nach Indonesien. Ein musikalischer Ausflug. Das Netlabel Yes No Wave hat sich der dortigen freien Musikszene verschrieben und bietet indonesischen Künstlern eine Plattform. Vom Label-Sampler Music Beyond No Borders Volume 1 hören wir das W-Youth Sound System mit Love to See a Dance.
And this one, the only one, original W sound system. Now are you ready? Ready to rumble in the jungle? That's right. I love to see you dancing, moving to the beat. You're moving to the beat. You're moving to the beat. I love to see you dancing, moving to the beat. You're moving to the beat. You're moving to the beat. You're moving to the beat. You don't stop and don't quit. Shuffling up your feet, cause we're gonna light the fire. I'm on Papa T, I am the W rocker. A groove rider from the city of Georgia. Watch me ride the rhythm on the microphone center. Give me the thrill all the time with my crew and my soldier. From the ghetto to the club, them are feeling super. When them listen to me sound, them are feeling higher. So excuse me. I love to see you dancing, moving to the beat. You're moving to the beat. You're moving to the beat. I love to see you dancing, moving to the beat. You're moving to the beat. You're moving to the beat. And you're gonna fly, fly. How high you can fly. High, so high. And you touch the sky. Come on, put your hand in the sky and you. Why? Cause we are here right now to make you super fly. Jumping up and down like a horse rider. Spinning around and round like a helicopter. Shuffling up your feet cause we're gonna light the fire. I'm on Papa T, I am the W rocker. A groove rider from the city of Georgia. So excuse me while I light my ganja. I love to see you dancing, moving to the beat. You're moving to the beat. Moving to the beat, I love to see you dancing. Moving to the beat, you're moving to the beat. You're moving to the beat, and you're gonna fly, fly. How high you can fly, fly and fly. And you touch the sky. Right now, let's make it slow.
Das W Sound System aus Indonesien mit Love to See a Dance hier bei Breitband, wo wir heute die netzpolitischen Wahlprogramme der Bundestagsparteien besprechen wollen. Dazu sind Anne Roth vom Tactical Tech Collective und Steffen Wenzel von Politik Digital zu Gast.
Wir haben gerade über Überwachung und Datenschutz gesprochen. Jetzt soll es um die Grundlagen des Netzes gehen, die Infrastruktur, die das Internet erst möglich macht. Breitbandausbau und Netzneutralität sind die Stichworte.
Das heißt für mich, dass wir auf dem besten Weg dahin sind, dass wir ein Zweiklassennetz bekommen. Das Internet, so wie wir es jetzt kennen, gäbe es dann nicht mehr.
Wir wollen auch von hoheitlicher Seite diese Netzneutralität gewährleisten. Gleiches Recht, gleiche Chancen für alle.
In ländlichen Regionen hat das schnelle Internet, das Internet allenfalls eine Geschwindigkeit von 6 Megabits pro Sekunde. Das sagt vielleicht einigen nichts, aber wenn ich Ihnen sage, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit des Internets in Rumänien 7 Megabits pro Sekunde sind, dann wissen Sie, was diese Bundesregierung nicht gemacht hat.
6 Mbit pro Sekunde sind Herrn Steinbrück zu wenig, haben wir gerade gehört. Was ist denn sein Plan für den Netzausbau in Deutschland, Steffen Wenzel?
Naja, auf jeden Fall Investitionen in neue Glasfaser, Kabel und auch einen Plan, über WLAN erstmal gewisse Lücken auch zu schließen. Das heißt also in Communities WLAN-Netzwerke aufzubauen, sodass dann entsprechend größere Gebiete erschlossen werden.
Gibt es denn von der Konkurrenz irgendwelche anderen Ansätze, die davon stark abweichen, oder bewegen die sich alle mehr oder weniger in demselben Gebiet?
Ja. Wo die sich unterscheiden, ist, wer dafür zuständig sein soll. Also ob das eben eine privatwirtschaftliche Angelegenheit ist, so wie die Telekom ja privatisiert ist und damit sozusagen die FDP sagt, der Markt soll es regeln. Da, wo es eine Nachfrage gibt, da soll es auch Breitband geben. Und die ländlichen Gebiete, die haben dann im Zweifelsfall Pech gehabt, wobei sie das in der Form natürlich so nicht sagen, bis hin zur Linken, die sagt, die Netze sollen verstaatlicht werden und das muss eine Aufgabe des Gemeinwesens sein, für diesen Zugang zu sorgen. Und dazwischen bewegen sich dann die anderen Parteien.
Welchen Vorschlag halten Sie für am realistischsten?
Das hängt so ein bisschen davon ab, wer die Wahl gewinnt. mein Eindruck momentan ist, dass es weder, also sicherlich keine Verstaatlichung geben wird und aber hoffentlich auch nicht völlig dem freien Markt überlassen bleibt. Denn das bedeutet ja tatsächlich, dass die Leute, die irgendwo auf dem Land in kleinen Dörfern leben, eben doch abgeschnitten sein werden. Und die, ich will jetzt nicht sagen, brauchen das Netz am dringendsten, aber haben auf jeden Fall einen starken Bedarf. Und ob sich die zukünftige Regierung diesem Gedanken anschließt, kann ich nur hoffen.
Ja, es geht, glaube ich, auch darum, dass diese Infrastrukturmaßnahmen natürlich auch wieder Geld zurück einspielen müssen. Das heißt, dass ich in diesen ländlichen Regionen auch Unternehmen damit fördere. Und da kann natürlich eine staatliche Regulierung sehr viel bringen. Und das hoffen wir natürlich sehr, dass das passiert.
Wenn es um Infrastruktur geht, ist die sogenannte Netzneutralität auch ein zentrales Thema. Also die Forderung, dass alle Daten gleichrangig transportiert werden, egal von welchem Angebot sie kommen. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Ansätze bei den Parteien. Der CDU ist es offenbar nicht so wichtig. Die FDP will nur eine Verordnung, weil die sich schneller auf den Weg bringen lässt als ein Gesetz. So heißt es zumindest. Was bedeuten die unterschiedlichen Ansätze praktisch?
Eben ganz genau, dass beispielsweise, wenn die Telekom ankündigt, so wie das jetzt geschehen ist, dass beispielsweise die Geschwindigkeit gedrosselt wird, wenn bestimmte Dienste oder wenn zu viel an Daten. Das bedeutet ja faktisch, dass das Unternehmen nachschaut, was die Nutzer machen. Und einige sind eben der Meinung, das geht nicht. Das müsse im Grunde gesetzlich unterbunden werden. Für eine klare Netzneutralität sind bis auf die FDP und die CDU alle. Und eben FDP und CDU haben da so ein bisschen Variationen drin. Also die CDU findet, das ist völlig ausreichend, so wie es ist. Und die FDP hätte gerne eine Netzneutralität innerhalb der Diensteklassen da aber eben durchaus möglicherweise Unterschiede.
Also zusammenfassend könnte man sagen, dass sich hier die Politik ganz klassisch aufteilen lässt. Es gibt das wertkonservative Wirtschaftslager, das sagt, der Markt wird es regeln. Und es gibt die andere Seite, die sagt, Internet also möglicherweise als Grundrecht, das müsste man schon irgendwie hinkriegen. Ein weiteres Netzthema im Wahlkampf ist die Frage des Urheberrechts. Das hatte es in den vergangenen Legislaturperiode sogar in den Koalitionsvertrag geschafft. Unter anderem mit dem viel kritisierten Leistungsschutzrecht, das noch kurz vor dem Ende der aktuellen Bundesregierung verabschiedet worden ist. Und damit beschäftigen wir uns jetzt.
Sie schaffen hier eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Anwaltskanzleien. Ein Leistungsschutzrecht in Deutschland ist nicht notwendig.
Aber es ist eben ein wichtiger Beitrag für den Erhalt einer lebendigen Presselandschaft in unserem Land.
Nein, ich glaube, dass dieser Gedanke, dass man für jede Art von Verbreitung von irgendwelchen Inhalten den Urheber eben um Erlaubnis bitten muss, in der digitalen Welt nicht mehr zeitgemäß ist.
Es wirkt uncool, wenn man sagt, hier Urheberrecht und so. Aber es wird so getan, als wenn wir Kunst machen würden als exzentrisches Hobby.
Ja, das war zuletzt der Musiker Sven Regner, der sich für ein starkes Urheberrecht ausspricht. Linke und Piraten wollen ja Tauschbörsen legalisieren, das heißt nicht kommerzielle Nutzungshandlungen erlauben. Wie sieht das bei den anderen Parteien aus, Steffen Wenzel?
Naja, grundsätzlich sind die konservativen Parteien beziehungsweise auch die FDP natürlich da eher auf der Seite der Verwerter, ja, und haben da auch eine Haltung, die sehr stark das alte Urheberrecht so bestehen lassen möchte. Es ist natürlich jedem klar, dass da etwas sich ändern muss, weil man natürlich da immer wieder auch aus legalen Bereichen rauskommt. Da will man Menschen ja nicht hinbekommen, ja, dass sie das quasi auf illegale Art und Weise tun. Aber das passiert natürlich, weil das Netz dafür alle Möglichkeiten bietet. Das heißt, der Gesetzgeber muss da jetzt mal handeln. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Auch hier kann man nicht deutlich herauslesen, was sind denn die alternativen Ansätze. Das stört mich immer so ein bisschen dabei. Es wird dann von Creative Commons License gesprochen als das Allheilmittel eines neuen Urheberrechts. Ich spitze mit Absicht ein bisschen zu. Ich glaube, das alleine kann es nicht sein. Die wirklichen Entlohnungssysteme für Künstler und für kreative Menschen sind mir auch nicht richtig deutlich und die werden auch in den Parteiprogrammen meiner Meinung nach nicht deutlich.
Ein anderes großes Thema war ja das Leistungsschutzrecht oder das auch sogenannte Lex Google, das jetzt noch kurz vor der Wahl beschlossen wurde. Wird es die Wahl denn überhaupt überleben?
Also ich hoffe nicht. Da hat es ja sehr viel Protest dagegen gegeben und mehr oder weniger gegen alle Fachleute in allen Parteien und dann aber eben auch auf jeden Fall gegen eine starke Opposition ist es durchgesetzt worden, obwohl innerhalb und außerhalb der Parteien, würde ich sagen, deutlich sichtbar eine große Mehrheit dagegen war. Insofern würde ich mir wünschen, dass das zurückgenommen wird. Allerdings, wenn die Regierung so bleibt, wie sie ist, sehe ich das nicht unbedingt. Und ob das den Verlagen tatsächlich nützt und den Zeitungen, was ja das Versprechen war, das wird sich zeigen. Ich bin da relativ pessimistisch. Ich fände es schade, wenn das zu einem Quod erat demonstrandum Fall würde. Das heißt also, erst die Zeitungen pleite gehen, bis dann irgendwann eingesehen wird, dass man die Maßnahmen dem Netz anpassen muss. Aber das finde ich momentan unklar.
Spielt das eine Rolle in den Parteiprogrammen, das Leistungsschutzrecht noch, oder ist das durch?
Na klar, also ich meine, die CDU möchte das natürlich behalten. Also es gibt andere Parteien, die das natürlich abschaffen wollen. Zu Recht bin ich ganz der Meinung, die gerade hier geäußert wurde. Es ist eins der lächerlichsten Gesetze, die es überhaupt nur gibt, meiner Meinung nach. Und es ist auch unvorstellbar, weil es überhaupt nicht angewandt wird. Das war vorher absehbar, dass die großen Medien einen Deal mit Google eingehen werden, weil sie es sich nicht erlauben können, wenn teilweise 50% ihres Traffics über Google kommen, dort aus diesem Newsbereich rauszugehen. Das heißt, wer davon betroffen sind wieder kleinere Angebote, die dort jetzt in eine rechtliche Unsicherheit reinkommen, wenn sie Sachen zitieren, wenn sie Sachen aus anderen Netzwerken anbieten oder aus anderen von anderen Portalen anbieten. Und das ist ein untragbarer Zustand, weil hier nicht gleich eine Gleichbehandlung von Content-Angeboten stattfindet.
Also da wird an einer Stelle noch daran festgehalten, was man jetzt mal beschlossen hat. Auf der anderen Seite gibt es keine wirklichen Pläne für eine gerechtere Entlohnung, was diesen ganzen Bereich angeht. Lass uns noch einen.
Wenn ich da vielleicht noch kurz was, das fand ich ganz interessant. Die Grünen haben ja lange die Kulturflatrate, was die Entlohnung und die Vergütung angeht, diskutiert und haben das jetzt aber nicht mehr in ihrem Wahlprogramm drin stehen. Das finde ich durchaus eine interessante Entwicklung, wo ich jetzt nicht genau im Detail weiß, was dazu geführt hat. Aber das fand ich, muss ich sagen, auch bedauerlich, denn diese Idee, überhaupt neue Vergütungsmodelle zu entwickeln und zu diskutieren, finde ich, ist die einzig sinnvolle Richtung.
Aber im Urheberrecht wird ja schon seit Jahren immer eigentlich so eine Politik der kleinen Schritte betrieben. Man macht große Entwürfe und dann kommen nur ganz kleine Ergebnisse raus. Thema ist ja auch zum Beispiel die Schutzfristen. Spielt das irgendwie eine Rolle in den Parteiprogrammen?
Ja, bei den Piraten spielt das eine Rolle. Die würden sagen, nach 10 Jahren nach dem Tod eines Urhebers werden diese Rechte quasi freigegeben. Also eine deutliche Verkürzung des jetzigen Zustands. Also da haben die eine konkrete Forderung.
Immerhin, aber wer weiß, ob die dann auch sozusagen zum Tragen kommt und ob wir das im Bundestag sehen werden. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt einem praktischen Ergebnis widmen, der ganzen Kulturdiskussion, nämlich Musik. Musik vom Sampler Musik Beyond No Borders und kommt von der Band Southern Beach Terror, ist wilde Surfmusik von Seepferdchen und heißt auch so Wild Seahorses.
Bei Breitband im Deutschlandradio Kultur reden wir mit Anne Roth und Steffen Wenzel darüber, wie sich die Parteien ihre Netzpolitik in den nächsten 4 Jahren vorstellen. Anne Roth und Steffen Wenzel haben in die Wahlprogramme geschaut und die Parteien auch konkret befragt. Über Urheberrecht, Netzneutralität und Sicherheit haben wir bereits gesprochen. Letztes Thema in dieser Runde, Open Data.
Vorher war es so, dass Daten in Form von Papier abgedruckt werden und dann werden die veröffentlicht und man kann dieses Papier eigentlich auch nur durchblättern und irgendwie in den Schrank stellen.
Demokratische Kontrolle setzt natürlich voraus, dass man in Daten Einsicht nehmen kann.
Transparenz ist die Verbeugung, Vorbeugung, auch die Verbeugung, nee, die Vorbeugung gegen Korruption und Misswirtschaft.
Unter dem Begriff Open Data will die Verwaltung ihre Daten, die sie hat, zur Verfügung stellen.
Die Verwaltung will ihre Daten zur Verfügung stellen und das sagt niemand Geringeres als der Bundesinnenminister, der sich nun nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, wenn es um Transparenz geht. Wie liest sich das denn jetzt in den Wahlprogrammen? Die CDU seltsam konkret, findet sich das da auch wieder?
Die CDU, was Open Data angeht, reißt so ein bisschen an der Seite raus, weil die nämlich sich nur bei ganz bestimmten Themen für öffentlich zugängliche Daten einsetzen, war Verkehrsinformationen und Ticketsysteme. Und bei allem anderen ist sie zurückhaltend, während sämtliche anderen Parteien in verschiedenen Formulierungen dafür plädieren, dass öffentliche Daten mehr oder weniger, aber doch deutlich stärker als vorher zur Verfügung gestellt werden sollen. Also alles, was öffentlich finanziert wird, muss gewissermaßen auch der Öffentlichkeit zugänglich sein und auch maschinenlesbar.
Also Open Data ist ja eines der wenigen Themen, wo aus der Netzbewegung nicht nur vor allem Protest, sondern auch richtig Vorschläge kommen, wie man es machen könnte und auch Nutzungsbeispiele schon entwickelt worden sind in den letzten Jahren. Trotzdem ist auf staatlicher Seite eigentlich nicht so viel passiert. Werden denn Vorschläge der Open Data Bewegung in den Wahlprogrammen aufgegriffen?
Nee, was das Thema Online-Beteiligung anbelangt auf jeden Fall, also die CDU und die FDP möchten mehr Beteiligung möglich machen durch das Internet, durch die Daten, die einem dort zur Verfügung gestellt werden, also Transparenz erstmal, dadurch auch dann eine Beteiligung, eine Konsultation des Bürgers, das wollen die anderen natürlich auch. Die FDP hat sicherlich nochmal auch einen stärkeren wirtschaftlichen Aspekt da auch da drin, das heißt also mit, was passiert denn eigentlich mit den Daten? Das heißt, daraus werden dann Apps gebaut, daraus werden Webseiten gebaut, daraus werden E-Government-Angebote gebaut, das heißt, das Es gibt auch wieder Unternehmen, die daraus quasi ein Geschäftsmodell entwickeln, das denen sehr wichtig ist, was ich aber auch kritisch sehe, ganz klar. Wenn aus diesen Daten dann Geschäftsmodelle entstehen, heißt das natürlich auch, wer kann denn dann diese Daten auch lesen oder wer bekommt sie zur Verfügung gestellt? Und dann haben wir wieder ein Zugangsproblem, wenn das nämlich Geld kostet. Ja? Also und da ist das noch nicht zu Ende gedacht.
Das haben wir beim Informationsfreiheitsgesetz schon ganz gut erfahren, dass der Zugriff auf Informationen gar nicht so einfach ist, weil nämlich oft auch Gebühren dafür verlangt werden, wenn sie dann rausgegeben werden, die Informationen. Da wurde noch nicht weiter gedacht in den Wahlprogrammen, wie demokratisch der Zugang zu Daten sein sollte.
Natürlich behauptet es jede Partei, dass er demokratisch sein soll. Ja, die Frage ist, wie immer, und das zieht sich durch das Ganze, durch die ganzen Programme, wie stark ist der Staat dort und wie stark regelt es der Markt?
So viel also zu den einzelnen Positionen, die es im Wahlkampf gibt von den Parteien. Das hört sich alles so ein bisschen durcheinander und nicht sehr konkret an. Könnte man also sagen, und das soll die Abschlussfrage sein, ist Netzpolitik in den Parteiprogrammen wirklich angekommen und hat dir das geholfen?
Es steht deutlich mehr drin als vorher. Es gibt teilweise eigene Kapitel oder teilweise ist das gewissermaßen als Querschnittsbereich überall mit drin. Das ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Ich glaube, die Politik hat verstanden, dass sie um dieses Thema nicht drumherum kommt. Nichtsdestotrotz ist es jetzt keines der Kernthemen und das wird sicherlich auch noch ein Weilchen dauern. Und damit sind wir wieder bei der Frage, die wir vorhin schon mal hatten, dass es da einfach auch noch harte Auseinandersetzungen innerhalb der Parteien gibt und die sich in vielen Punkten eben einfach nicht einig sind. Abgesehen von natürlich einzelnen Themen, wo es das dann jeweils gibt, meinetwegen, wie beispielsweise die Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung bei einigen und die Forderung der Vorratsdatenspeicherung bei anderen, wo die sich dann eben schon auf konkrete Dinge einigen, die man in den Programmen durchaus auch so nachlesen kann.
Das, was sich auch hier widerspiegelt, ist, dass meiner Meinung nach Netzpolitik in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist. Das sieht man jetzt auch an der NSA-Prism-Affäre, dass eine wirkliche Betroffenheit in der Gesellschaft nicht vorhanden ist für dieses Thema. Ja? Also wir haben wirklich das Problem, wie kriegen wir da eine Sensibilisierung für dieses Thema hin bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist einfach nicht erfüllbar. Und das ist ein großes Problem der Politik, dass sie die Betroffenheit bei diesen netzpolitischen Themen auf das alltägliche Leben nicht rüberbekommt. Also die Politiker und die Parteien verstehen es nicht zu sagen, das ist ein Anwendungsfall hier, den spürst du so in deinem Leben. Und da ist das Stichwort auch Medienkompetenz, was wir heute ein bisschen ausgeklammert haben, auch ein ganz wichtiges. Da kommt ganz wenig von den Parteien dazu, außer wir stellen Computer an Schulen, was sie dort machen wollen, dass sie den Menschen auch klar machen, das ist nicht nur eine Technik, sondern man muss es auch erlernen. Und man muss das auch, und das hat einen Einfluss auf sein Leben.
Und das kommt dann zum Beispiel auch in der Ausbildung der Lehrer vor, damit die das den Schülern vernünftig vermitteln können. Das fehlt ja alles in ganz vielen Bereichen noch. Ich glaube, das Problem ist eben auch, dass es eben nicht tatsächlich spürbar ist. Also, dass das nicht fühlbar und sichtbar ist, was das für Konsequenzen im Zweifelsfall hat. Das Interessante beispielsweise an der ACTA-Demonstration war, dass das erst groß wurde, als viele Jugendliche den Eindruck hatten, wenn das durchkommt, dann können wir keine YouTube-Clips mehr gucken. Also sozusagen ein konkret spürbarer Effekt plötzlich aufgetreten ist, der alle überrascht hat. Und bei ganz vielen anderen Sachen, sowas wie E-Mails verschlüsseln oder das ist entweder zu abstrakt oder aber momentan würde ich sagen so übermächtig, dass die meisten sich eben genau total machtlos fühlen und denken, was sollen wir tun?
Abstrakt ist vielleicht das richtige Stichwort, zusammenfassend gesagt zu dem, was wir hier besprochen haben. Das lobenswert ist aus meiner Sicht, Markus, dass man das wirklich jetzt aufgreift in dem Programm, dass es ein Thema ist, aber dass es eben doch noch recht abstrakt ist und noch wenig zu Ende gedacht.
Also man könnte, um bei den Lehrerbildern zu bleiben, zu sagen, sie haben sich redlich bemüht, die Parteien. Das ist jetzt da, aber es fehlt tatsächlich noch ein klares Konzept. Das heißt, für eine Wahlentscheidung reicht das möglicherweise nicht ganz.
Ganz kurz noch sagen, das ist natürlich auch eine Frage der Lobby. Ja? Also wenn wir bei sowas sind wie Urheberrechten oder Leistungsschutzrechten, gibt es eine ganz starke Lobby, die möchte, dass es so bleibt, wie es ist und dabei nicht versteht, dass es nicht so bleiben wird, wie es ist, weil das Netz da ist. Und die andere Seite, die sagt, wir müssen uns Modelle ausdenken, die mit dem Internet zusammenpassen, die gibt es halt nicht.
Vielen Dank, Anne Roth und Steffen Wenzel, für diese Zusammenfassung, für diesen Überblick zu den Wahlprogrammen der Parteien mit Blick auf die Netzpolitik. Wer sich die netzpolitischen Positionen der Parteien noch mal ganz genau vornehmen möchte, dem empfehlen wir die sechsteilige Serie Was die Parteien im Internet vorhaben bei golem.de. Links dazu und auch zu anderen Aufbereitungen dieses Themas finden Sie natürlich auf breitband.deradio.de. Vielen Dank, Anne Roth und Steffen Wenzel.
Tschüss.
Dankeschön.
Tarian Sari heißt dieses Lied, ist von der indonesischen Band Frau und dahinter steckt die Sängerin, Komponistin und Pianistin Lailani Hermiyashi. Ihr Album Happy Coda ist beim Netlabel Yes No Wave erschienen. Den Song kann man da beim Free Singles Club gratis runterladen.
Ja, und die netzpolitischen Ideen der Parteien und wie sie sich in den Wahlprogrammen niederschlagen, das war unser Thema in der letzten halben Stunde mit Anne Roth und Steffen Wenzel. Und wie Sie wahrscheinlich nicht überhört haben, hatten wir auch einige Einspieler mit einigen Stimmengewirr in der Sendung. Diese Stimmen haben Sie vielleicht nicht so ganz schnell einzelnen Personen zuordnen können. Kein Problem, wer dazu hören war, das haben wir nochmal auf unserer Website breitband.deradio.de zusammengestellt.
Und das war, fand ich, nicht das einzige Stimmengewirr, was da zutage trat, sondern auch in den Wahlprogrammen selber war ja nicht so eine ganz klare Meinung irgendwie zu hören. Also ich habe das Gefühl, die Parteien haben jetzt erkannt, ja, Netzpolitik, das müssen wir schon mal ein bisschen machen. Aber weil sie sich innerhalb noch gar nicht einig sind, ist es als Wähler eigentlich nicht so richtig hilfreich, oder?
Ja, zumal man den Eindruck hatte, mal so ganz ungeschützt gesagt, dass es viel Interpretationsspielraum gibt in den einzelnen Äußerungen. Mhm. Also was dann tatsächlich passiert, da gibt es so viel Spielraum, dass man sich dann möglicherweise doch noch überraschen lassen muss.
Ja, also vielleicht netzpolitische Parteiprogramme schon mal lesen, aber nicht die als einzige Entscheidungsgrundlage nehmen.
Genau. Jetzt machen wir weiter mit Jule Eickmann. Die hat heute die Medien und Meinungen für uns zusammengetragen.
Breitband, Medien und Meinungen.
So, Jule, hallo.
Hallo.
Wir hatten jetzt schon ganz viel politisches Schwarzbrot, also schweren Stoff. Und wir hätten in Medienmeinungen wirklich gerne allerhand komische, abseitige oder berührende Nachrichten gebracht. Vielleicht irgendwas mit Katzenvideos. Aber als ich das angefordert habe, hast du bedauernswerterweise mit dem Kopf geschüttelt.
Ja, ich war wie immer stets bemüht, Markus. Aber auch diese Woche stand wieder mal ganz im Zeichen von Big Brother. Allen voran natürlich die neuen Veröffentlichungen von Whistleblower Edward Snowden. Seinen Dokumenten zufolge torpedieren der britische und der US-Geheimdienst äußerst erfolgreich die Verschlüsselung von Internetkommunikation. Besonders infam, offenbar lassen sie vor allem in kommerzielle Verschlüsselungssoftware von vornherein Hintertüren einbauen oder beeinflussen sogar neue Standards in ihrem Sinne, also quasi mit eingebauten Sicherheitslücken ab Werk. Der Kryptographie- und Internet-Experte Bruce Schneier schreibt dazu im Guardian, die US-Regierung hat das Internet und uns verraten und er ruft vor allem die Techniker dazu auf, sich das Netz zurückzuholen. Ja, ernst macht jetzt auch EU-Justizkommissarin Viviane Reding mit einer europaweiten Datenschutzregelung. Einen Schlüssel für das Lesen chiffrierter Daten zu entwickeln, das will sie schlicht verbieten. Und die Engländer bei der ganzen Sache eben von vornherein außen vor lassen, denn die würden ja eh nur mit den Amerikanern zusammenarbeiten.
Bleibt spannend, ob das wirklich das schlimmste Snowden-Leak war, was da jetzt rausgekommen ist. Auch ein anderer Leaker hat wieder von sich reden gemacht. In Australien finden heute Parlamentswahlen statt. Mit dabei sind eben auch die WikiLeaks-Partei um Julian Assange. Meinungsforscher räumen der Gruppe ja gute Chancen ein. Vielleicht hat es im Wahlkampf auch geholfen, dass der WikiLeaks-Film diese Woche uraufgeführt wurde und dass die Plattform wieder neue Spy-Files geleakt hat. Was ist das und was steht da drin?
Ja, die veröffentlichten Spy-File-Dokumente zeigen, wie rasant der Markt mit der Überwachungstechnologie wächst. Und zwar sowohl was das technologische Angebot angeht, als eben auch die Nachfrage. Bei den Dokumenten handelt es sich vor allem um Hochglanzbroschüren und anderes Werbematerial, aber auch Lieferabkommen und Verträge von fast 100 Unternehmen, also westlichen Unternehmen wohlgemerkt, die Überwachungstechnologie verkaufen. Und zwar offenbar überall hin, ohne viele Fragen zu stellen, wofür die Software eigentlich eingesetzt werden soll. Alinda Vermeer von Privacy International, die die Dokumente gemeinsam mit WikiLeaks veröffentlicht haben, sagte gegenüber Breitband:
We think that if as a company you're selling surveillance technology to just any government, regardless of their human rights record, you cannot be allowed to abdicate responsibility.
Also sie sagt, Unternehmen, die Überwachungstechnologie an irgendeine Regierung verkaufen, ohne auf deren Umgang mit Menschenrechten zu achten, die dürfen die Verantwortung für ihr Handeln nicht einfach abgeben. Und die deutsch-britischen Firmen Gamma und Trovicor hätten Dutzende der OECD-Leitlinien für ethisch verantwortungsvolles Handeln gebrochen.
Das sind ja schöne Aussichten. Die letzte Meldung in den Medienmeinungen ist brandaktuell. Zur Stunde findet in Berlin die Demonstration Freiheit statt Angst statt. Wie sieht es da aus?
Ja, wie viele Teilnehmer tatsächlich vor Ort sind, können wir im Moment gar nicht so genau sagen. Erwartet wurden vom Veranstalter rund 30.000 Menschen, die für Freiheit, für Bürgerrechte und gegen die Überwachung auf die Straße gehen. Hinter der Demonstration steht ein tatsächlich sehr breites Bündnis aus über 80 Organisationen und Parteien, von A wie AIDS-Hilfe bis Z wie Verein der
Zwiebelfreunde. Und sie alle stehen ein für eine demokratische und eine freie Gesellschaft. Und damit eben auch für ein freies Internet ohne die Diskriminierung einzelner Inhalte und ohne Zensur. Denn wenn man nicht ungehindert kommunizieren kann, so die Veranstalter, dann kann eine offene Gesellschaft nicht funktionieren. Ja, und wer sich jetzt gerade nicht live von der Kreativität der Demonstrierenden überzeugen kann, dem empfehle ich den Hashtag FSA13 auf Twitter. Da kann man die Kreativität der Proteste sehen. Es gibt Plakate, wo zum Beispiel draufsteht, dieses Land wird mit freundlicher Genehmigung ihrer Bundesregierung total überwacht, oder die Leute tragen alle Papierhüte statt Aluhüte, was ja eigentlich der Verschwörungstheoretiker schick ist. Also gerne mal raufgucken.
Oder vielleicht auch noch hingehen. Vielen Dank, Jule Eickmann, für die Medien und Meinungen. Wer es nicht nach Berlin schafft, wie gesagt, die Veranstaltung wird auch live gestreamt. Den Link dazu und alle weiteren Links zu den Medienmeinungen gibt es wie immer auf breitband.deradio.de.
Ja, und wir machen einen kurzen Zwischenstopp im herbstlichen Brüssel mit der Jahreszeit angemessenen traurig und schräg schöner psychedelischer Musik von The Narrow Musketeer. Das Stück heißt Ripper Wave.
Netzkultur.
Und in der Netzkultur geht es jetzt um Total Recall. Nein, nicht um den 90er-Jahre-Science-Fiction-Streif mit Arnold Schwarzenegger. Die totale Erinnerung kommt in diesem Jahr zu neuen Ehren, denn sie ist das Motto der Ars Electronica in Linz. Das jährlich stattfindende Festival für Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigt sich mit Traum oder Albtraum des lückenlosen Bewahrens und Erinnerns, aber eben auch des Vergessens und des Löschens.
Ja, und dieses Festival Ars Electronica ist eigentlich so eine Mischung aus Kongress und Ausstellung, bei der Hirnforscher, Medienphilosophen, Biologen und Künstler zusammentreffen und darüber sprechen, welche Möglichkeiten digitale Kunst hat und wie die gesellschaftlichen Folgen der digitalen Technik aussehen. Anna Masoner war für uns vor Ort.
Nein, Ihr Radio ist nicht kaputt. Was hier nach defektem Lautsprecher oder einer eiernden Schallplatte klingt, ist eine akustische Weltkarte. Gerade eben haben wir Teile Russlands überflogen. Die Klänge und Geräuschfetzen stammen von einer schwarzen, glänzenden Kugel aus Vinyl. Sieht man genauer hin, erkennt man auf der Oberfläche des Globus kleine Rillen und einen Tonabnehmer, der die Kugel von oben bis unten abfährt. Sehen kann man die Länder nicht, dafür aber hören, wenn die Nadel drüber fährt.
The past 5 years I traveling quite a lot and so each time I traveling to new country I always like.
Die vergangenen 5 Jahre bin ich viel gereist. Mich begleitet aber immer mein Aufnahmegerät. Wichtiger als Fotos sind mir Sound- und Musikschnipsel als Erinnerungsstücke. Ich wollte meine gesamten Aufnahmen, meine persönlichen Erinnerungen in einem Stück sammeln und komprimieren. Irgendwie bin ich dann auf die Idee mit der dreidimensionalen Platte gekommen.
I just made up idea to what if I can make like a really like Record.
Nicht in 80 Tagen, sondern in 30 Minuten führt der japanische Designer und Medienkünstler Yuri Suzuki um die Welt. So lange dauert es, bis die Nadel vom Nord- zum Südpol wandert. Die Ozeane bleiben dabei stumm. Mehr als 40 verschiedene Audiodateien hat er gesammelt. Vollständig ist die Weltkarte also nicht, betont Yuri Suzuki.
Of course, I haven't visited a couple of countries anyway, because it's impossible to like go in all countries. So in that case, I just like kind of research on the internet and kind of, for example, like a sound from like a North Pole sound. It's I haven't been there, so like I just like kind of cracking like an ice sound is recorded.
Die meisten Länder werden nur für den Bruchteil einer Sekunde angespielt. 5 Jahre hat er gemeinsam mit Freunden an dem Projekt gearbeitet und dafür unter anderem einen eigenen Vinylcutter gebaut. Zu hören ist in der Ausstellung auf der Ars Electronica auch die angeblich älteste Schallplatte der Welt. Der deutsch-amerikanische Grammophonerfinder Emil Berliner rezitiert darauf Schillers Ballade »Der Handschuh«. Entstanden ist die Aufnahme bereits 1889. Eigentlich ist der physische Tonträger längst kaputt. Doch der US-amerikanische Historiker und Soundarchäologe Patrick Feaster hat die Schallplatte auf verblüffende Art wieder zum Leben erweckt. Dafür genügte ihm nichts weiter als ein Bild der Platte, das er in einem deutschen Magazin aus dem Jahre 1890 gefunden hatte. Er scannte die Aufnahme in hoher Auflösung und bearbeitete sie am Rechner mit einer speziellen Software. In der Library of Congress macht sich Feaster derzeit auf die Suche nach weiteren Schallplattenabbildungen, um längst verloren Geglaubtes wiederzuerwecken. Räumlich dominiert wird die Ausstellung von einer Hommage an das Tonband. Auf 4 gut 3 Meter hohen leuchtenden Stelen hat der japanische Musiker und Medienkünstler Eiwada 4 Bandmaschinen gesetzt. Leise wummernd spielen sie Tonbänder beinahe in Zeitlupe ab. Die abgespielten Bänder, die Falling Records, wie die Arbeit heißt, sammeln sich am Boden der Leuchtkästen und bilden wunderschöne Schlaufen und Muster, bis sie plötzlich zurückgespielt werden und man hört, was sie gespeichert haben, den Donauwalzer. Irgendwann in ferner Zukunft, schreibt Eiwada im Katalog, werden Angehörige einer unbekannten Kultur seine Installation ausgraben und sich an diesen seltsamen Maschinen erfreuen. Vielleicht graben sie ja auch die kugelförmigen Schallplatten aus und wundern sich über die seltsamen Speichermedien.
Musik schon wieder sowas, Markus. Ich habe mich jetzt total erschrocken, wollte ich nur mal sagen.
Möglicherweise liegt es ja daran, dass du ein Kunstbanause bist.
Ich dachte, mein Radio ist kaputt.
Nein, es waren die seltsamen Speichermedien der Ars Electronica. Die können Sie sich noch anschauen, wenn Sie wollen und Zeit für einen weiteren Weg haben. Am Montag endet die Ars Electronica in Österreich. Auch unsere musikalische Weltreise wird gleich dort enden. Und dann auch noch die ganze Sendung. Die ist nämlich jetzt bald vorbei. Ich werde mir jetzt im Anschluss noch die Demonstration Freiheit statt Angst angucken. Wie sieht es bei dir aus, Vera?
Ich werde zur IFA gehen und ich werde mir dort angucken bzw. auch anhören das IFA-Radio. Und das Besondere daran ist nämlich, das IFA-Radio wird auf DAB Plus ausgestrahlt, ist auch im Netz zu hören, aber wichtig ist auf DAB Plus, was auch eine ganz deutliche Empfehlung sein soll für diesen digitalen Übertragungsweg, auf dem auch wir hier Deutschlandradio Kultur zu empfangen sind.
Ja, ich will zur Demo gehen, um zu gucken, wie viele Leute jetzt wirklich da sind, weil der Veranstalter hat ja mit 30.000 gerechnet oder ich sage mal gehofft. Auf meiner privaten Twitter-Timeline ist jetzt eher von so ein paar Tausend die Rede. Bin ich ja gespannt, wie viel das ist, weil die Demo war ja mal sehr, 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 sehr groß und ist dann immer weiter abgefallen. Und wahrscheinlich war die Hoffnung, dass es dieses Jahr wieder ganz viel wird. Mal gucken, wie das aussieht.
Dann müssen wir jetzt aber wirklich Schluss machen, damit du noch rechtzeitig da bist, Markus.
Jawohl.
Bevor wir hier gehen können, hören wir aber nochmal Musik und zwar den Track Perfect Consuming von Simon Off aus Graz. Wir sind dann zwar weg, aber Sie können weiterreisen, entweder zur Demo oder hier bei uns am Radio verweilen. Nach den Nachrichten geht es in der Deutschlandrundfahrt bei der Titel Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss. Und zwar geht es um den schlechten Ruf der Ruhe, der eigentlich gar nicht mehr so gerechtfertigt ist. Mein Name ist Vera Linz, ich sage schon mal Tschüss.
Mein Name ist Markus Richter. Wir bedanken uns fürs Zuhören und dabei sein und verabschieden uns. Tschüss.